Willkommen zu unserem heutigen Gespräch.
Hallo. Ja, heute geht es um ein Thema, das viele Schulen umtreibt. Wie gehen wir eigentlich am besten mit problematischem Verhalten von Schülerinnen und Schülern um? Gerade wenn es um so Dinge wie Mobbing geht.
Genau. Und wir stützen uns dabei auf Unterlagen, die, naja, ganz unterschiedliche Wege aufzeigen. Auf der einen Seite die Idee, sehr breit anzusetzen und vorzubeugen, auf der anderen Seite dann ganz gezielte Eingriffe, wenn schon etwas passiert ist.
Und da liegt ja auch die Kernfrage für uns heute. Setzen wir besser auf umfassende Prävention, die bei allen Schülerinnen und Schülern Lebenskompetenzen stärken will? Oder brauchen wir nicht doch eher spezielle, nicht strafende Methoden, um akute Probleme wie Mobbing direkt anzugehen, gerade weil es ja trotzdem passiert?
Emotionale Kompetenzen fördern, dass das die wichtigste und nachhaltigste Strategie ist. Es geht darum, wirklich die Grundlagen zu schaffen.
Und ich vertrete die Position, dass bei allem unbestrittenen Wert von Prävention spezifische Methoden wie der No-Blame-Approach einfach unverzichtbar und oft auch wirkungsvoller sind, um akutes Mobbing zu stoppen. Gerade dann, wenn die Prävention vielleicht nicht gegriffen hat oder eben an ihre Grenzen kommt.
Also mein Punkt ist ja, wir müssen aktiv werden, bevor sich destruktives Verhalten überhaupt richtig festsetzt. Der Schwerpunkt sollte meiner Meinung nach auf universeller Prävention liegen, also Angeboten für wirklich alle Schülerinnen und Schüler. Der Ansatz der Lebenskompetenzen, wie ihn zum Beispiel das Programm Lions Quest verfolgt, der ist da, glaube ich, zentral. Hier geht es darum, systematisch Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, gute Kommunikation, kritisches Denken oder auch den Umgang mit Stress zu trainieren. Das sind ja Kompetenzen, die auch große Organisationen wie die WHO oder UNESCO als absolut grundlegend für eine gesunde Entwicklung ansehen. Man versucht dann zum Beispiel durch Rollenspiele oder gemeinsame Reflexionen das Verständnis füreinander zu stärken und Konflikte konstruktiv zu lösen.
Das ist schon ein echter Wechsel weg von der reinen Abschreckung, die ja oft nicht funktioniert, hin zur Stärkung der Kinder und Jugendlichen selbst. Sie sollen lernen, Herausforderungen gut zu meistern. Solche Programme, die wirken breit. Das heißt, sie zielen auf ganz verschiedene Risiken. Gewalt, Sucht, psychische Probleme und verbessern, so die Idee, das gesamte Schulklima. Natürlich. Das erfordert Engagement von der Schulleitung und muss im Schulalltag verankert werden. Das zeigen die Materialien zu Lions Quest auch deutlich. Aber der Gewinn für alle Schüler, Lehrer, sogar Eltern, ist eben langfristig und umfassend. Es geht darum, wirklich an den Wurzeln anzusetzen, nicht immer nur die Symptome zu kurieren.
Ja, ich sehe den Wert dieser vorbeugenden Arbeit durchaus, aber ich komme da, sagen wir mal, von einer anderen Warte. Die Realität an Schulen ist doch, Mobbing ist ein riesiges Problem, trotz aller Bemühungen. Die Zahlen sind ja erschreckend, fast jeder sechste Schüler, das sind laut dem PISA-Zusatzbericht der OECD, fast 16%, der das regelmäßig erlebt.
Mhm.
Und wenn Mobbing passiert, dann helfen die klassischen Maßnahmen wie Strafen oft nicht weiter. Sie können die Situation sogar verschlimmern. Das wird im Material zum No-Blame-Approach ja auch gut beschrieben. Die Betroffenen, die trauen sich oft gar nichts etwas zu sagen, aus Angst, dass es dann noch schlimmer wird. Und genau hier, da setzt der No-Blame-Approach an. Das ist eine gezielte Intervention, also ein Eingriff, der das Mobbing stoppen will. Aber eben, und das ist der Punkt, ohne Schuldzuweisungen und Strafen. Warum ist das so wichtig? Weil Schuldzuweisungen die Fronten oft nur verhärten. Die Täter gehen in die Defensive, leugnen oder machen im Geheimen weiter. Das Mobbing-System, das stabilisiert sich eher noch. Der Kern des No-Blame-Approach ist deshalb, eine Unterstützungsgruppe zu bilden. Und jetzt kommt sozusagen der Clou. In diese Gruppe werden bewusst auch die beteiligten Schüler, die gemobbt haben, einbezogen, aber eben nicht als Angeklagte, sondern als Experten, die helfen sollen, das Problem zu lösen. Sie werden Teil der Lösung, nicht das Problem. Das läuft dann in klaren Schritten ab. Erst spricht man mit dem betroffenen Schüler, um Vertrauen aufzubauen und zu verstehen, wer beteiligt ist. Dann wird die Unterstützungsgruppe einberufen, das Problem wird geschildert, aber ohne Vorwürfe, und gemeinsam überlegt man, was getan werden kann, damit es dem betroffenen Schüler wieder besser geht. Später gibt es dann Einzelnachgespräche, um zu sehen, ob es auch wirklich funktioniert hat. Und die Erfolgsquoten, die da genannt werden, bis zu 85%, die zeigen doch, dass dieser lösungsorientierte, nicht konfrontative Weg bei akuten Problemen sehr, sehr gut funktionieren kann, eben weil er diese Dynamik durchbricht und die Ressourcen der Beteiligten nutzt.
Ich verstehe, warum Sie diesen Ansatz für akute Fälle stark machen. Aber lassen Sie mich da mal aus einer anderen Perspektive draufschauen, gerade was die Reichweite und die Nachhaltigkeit angeht. Universelle Prävention, wie ich sie vertrete, die erreicht ja potenziell alle Schülerinnen und Schüler. Sie zielt darauf ab, dass Probleme wie Mobbing, aber eben auch Aggressionen, Suchtgefahren oder vielleicht die Anfälligkeit für extremistische Ideen gar nicht erst so stark werden. Wenn wir grundlegende Lebenskompetenzen wie Empathie, die Fähigkeit zur Konfliktlösung und ein gutes Selbstwertgefühl bei allen stärken, dann sinkt doch die Wahrscheinlichkeit für solche Vorfälle von vornherein. Ist das nicht viel nachhaltiger, als immer nur dann zu reagieren, wenn etwas schon eskaliert ist? Es ist halt der Versuch, bildlich gesprochen, dafür zu sorgen, dass weniger Menschen überhaupt erst in Gefahr geraten, anstatt immer nur die zu retten, die schon im Wasser treiben. Prävention verändert die ganze Schulkultur positiv, sie verbessert das Lernklima für jeden Einzelnen und könnte ja gerade dazu führen, dass solche speziellen Interventionen dann seltener notwendig werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, klar, aber ich würde ihn doch anders gewichten. Prävention als Fundament ist gut und richtig, keine Frage, aber sie ist eben keine Allzweckwaffe, keine hundertprozentige Garantie. Die hohe Zahl von 16% Mobbing-Betroffenen, die wir ja beide kennen, die zeigt doch überdeutlich, Prävention allein reicht offenbar nicht aus oder sie kommt halt nicht bei allen an, die sie bräuchten. Mobbing passiert trotzdem jeden Tag in fast jeder Schule. Der No-Blame-Approach ist da ein konkretes, erprobtes Werkzeug für die Realität, für die akute Notsituation, wenn eben doch jemand, um in Ihrem Bild zu bleiben, ins Wasser gefallen ist. Und er berücksichtigt etwas, das universelle Programme vielleicht weniger im Blick haben, nämlich die spezifische Dynamik von Mobbing. Da gibt es ja nicht nur Täter und Opfer, sondern ganz oft Mitläufer, passive Zuschauer, die das System irgendwie stützen.
Mhm.
Der No-Blame-Approach versucht genau diese Gruppe aktiv in die Lösung einzubinden. Das kann ein allgemeines Programm, das sich an alle richtet, in dieser spezifischen Krisensituation vielleicht gar nicht leisten. Und die hohe Erfolgsquote von 85% deutet ja darauf hin, dass dieser Ansatz genau da ansetzt, wo Prävention allein vielleicht nicht mehr weiterkommt. Wie sehen Sie denn diese, Diskrepanz zwischen dem präventiven Ideal und dieser doch harten Realität von 16% Betroffenen?
Ja, diese Zahl ist natürlich besorgniserregend und sie zeigt ja, dass wir handeln müssen. Absolut. Ich stelle aber die Frage, ob der No-Blame-Approach, so erfolgreicher im Stoppen des akuten Mobbings sein mag, ob der wirklich an die Wurzel des Problems geht. Sie sagen, er verzichtet bewusst auf Schuld und Strafe. Das ist ja der Kern.
Genau.
Aber besteht da nicht die Gefahr, dass die Schwere des Fehlverhaltens, Mobbing ist ja kein Kavaliersdelikt, das verursacht ja oft tiefes Leid, dass das heruntergespielt wird? Lernen die Akteure, also die, die gemobbt haben, lernen die wirklich, warum ihr Handeln falsch war und welche Folgen es hat? Oder lernen sie primär, wie sie aus der unangenehmen Situation herauskommen, indem sie kooperativ wirken? Präventive Ansätze wie Lions Quest wollen ja genau das Gegenteil. Sie wollen ein grundlegendes Verständnis für Empathie, für Respekt und die Verantwortung für das eigene Tun bei allen entwickeln, und zwar langfristig. Es geht darum, die Ursachen anzugehen für echt fehlende soziale Kompetenzen, mangelnde Impulskontrolle, Gruppendruck, was auch immer, und nicht nur das akute Symptom zu behandeln. Wie stellt denn der No-Blame-Approach sicher, dass es nicht nur ein, sagen wir, kurzfristiges Stillhalten ist, sondern dass dann echtes Umdenken stattfindet?
Also ich sehe das nicht als Schwäche, sondern eher als pragmatische Stärke des Ansatzes. Es geht ja nicht darum, Fehlverhalten zu entschuldigen oder zu bagatellisieren, überhaupt nicht. Das Ziel ist, das schädigende Verhalten effektiv und schnell zu beenden, zum Schutz des Opfers. Und da zeigt die Erfahrung eben oft, traditionelle Konfrontation mit Schuldzuweisungen und Strafen führt häufig genau zu dem, was wir nicht wollen. Leugnung, Rechtfertigung, heimliches Weitermachen, eine Verhärtung der Fronten. Die Täter fühlen sich angegriffen und machen dicht. Der No-Blame-Approach versucht, diesen, ja, destruktiven Kreislauf zu durchbrechen. Er spricht die Akteure anders an, eben nicht als Schuldige, sondern als fähige Personen, die gebraucht werden, um die Situation für ihre Mitschülerinnen oder ihren Mitschüler zu verbessern. Das ermöglicht ihnen, ihr Verhalten zu ändern, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Sie übernehmen Verantwortung für die Lösung, für die Zukunft, nicht unbedingt für die Schuld der Vergangenheit. Sie erleben sich als Teil der Lösung, nicht als das Problem. Und die Erfahrung vieler Praktiker zeigt, dass das oft zu einer nachhaltigeren Verhaltensänderung führt als, naja, eine reine Strafpredigt. Es ist ein anderer Weg zur Verantwortungsübernahme über die positive Gestaltung der Gegenwart. Es ist vielleicht weniger eine moralische Aufarbeitung als eine sehr konkrete, lösungsorientierte Deeskalation. Ist es denn nicht wichtiger, dass das Mobbing aufhört, als dass eine bestimmte Form der Schuldeinsicht demonstriert wird, die am Ende vielleicht gar nicht ehrlich ist?
Das ist eine interessante Sichtweise, ja, die den Fokus klar auf die unmittelbare Wirkung legt. Aber wie sieht es denn mit der Umsetzung in der Schulpraxis aus? Ein umfassendes Präventionsprogramm, die Lions Quest, braucht natürlich Ressourcen und eine klare Entscheidung der Schule. Es braucht Fortbildungen für die Lehrkräfte. Die Empfehlung für Lions Quest lautet ja, dass mindestens 30% des Kollegiums geschult sein sollten, damit es wirklich greift. Es braucht eine Verankerung im Schulcurriculum, vielleicht feste Stunden, und die Schulleitung muss voll dahinter stehen. Das ist ohne Frage eine Investition. Aber es ist eben eine Investition in die gesamte Schulkultur, in ein besseres soziales Miteinander und Lernklima für alle. Langfristig kann das sogar Lehrkräfte entlasten, weil weniger Konflikte eskalieren und die Atmosphäre konstruktiver wird. Es ist eben ein systemischer Ansatz.
Absolut, das braucht einen langen Atem, das stimmt. Aber der No-Blame-Approach, der ist da vielleicht pragmatischer und schneller zur Hand. Er kann von einzelnen geschulten Personen, das können Lehrer sein, Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer angewendet werden, wenn ein konkreter Fall auftritt. Es ist ein spezifisches Werkzeug für eine akute Situation. Natürlich braucht es dafür auch geschultes Personal, das ist klar. Niemand sollte das ohne Vorbereitung machen. Aber der Aufwand ist initial vielleicht geringer als die Einführung eines kompletten schulweiten Präventionsprogramms. Es ist eine gezielte Maßnahme, die Schulen relativ niedrigschwellig zur Verfügung stehen kann, um handlungsfähig zu sein, wenn es sozusagen brennt. Auch in Schulen, die vielleicht noch keine umfassende Präventionsstruktur aufgebaut haben oder wo diese gerade erst im Aufbau ist. Ist diese niedrigschwelligere Anwendbarkeit im Akutfall nicht auch ein wichtiger Vorteil?
Ja, das ist ein valider Punkt. Es ist unrealistisch zu glauben, dass selbst das beste Präventionsprogramm Mobbing und andere Probleme vollständig aus der Welt schafft. Es wird immer Situationen geben, in denen trotz aller vorbeugenden Maßnahmen etwas passiert. Ich räume also durchaus ein, dass in solchen Fällen ein gezielter Interventionsansatz wie der No-Blame-Approach eine sehr sinnvolle Ergänzung im Methodenkoffer einer Schule sein kann. Er bietet eine Handlungsoption für den konkreten Vorfall, der eben doch eingetreten ist. Die Prävention schafft die Grundlage und die Intervention reagiert auf das, was, naja, durchs Netz gefallen ist.
Und umgekehrt sehe ich das ganz genauso. Eine Schule, die eine starke präventive Kultur hat, in der Lebenskompetenzen wie Empathie, faires Streiten und gegenseitiger Respekt wirklich gelebt und gefördert werden, die wird wahrscheinlich deutlich weniger schwere Mobbingfälle erleben. Ein positives Schulklima, das durch gute Prävention entsteht, ist der beste Nährboden dafür, dass Interventionen wie der No-Blame-Approach seltener gebraucht werden. Und wenn sie doch mal nötig sind, greifen sie vielleicht sogar besser, weil die Schülerinnen und Schüler schon eine gewisse Basis an sozialen Kompetenzen mitbringen. Es geht also vielleicht gar nicht so sehr um ein Entweder-Oder. Die wirklich spannende Frage für Schulen ist doch, wie können wir beides, die breite, grundlegende Prävention und die gezielte Intervention im Bedarfsfall, wie können wir die so miteinander verzahnen, dass sie sich optimal ergänzen und wir ein wirklich sicheres und unterstützendes Umfeld für alle schaffen?
Zusammenfassend bleibe ich doch dabei, der Aufbau einer präventiven Schulkultur durch die systematische Förderung von Lebenskompetenzen für alle ist die fundamentalste und, ich glaube, wirksamste Strategie auf lange Sicht. Sie zielt darauf ab, Probleme von vornherein zu reduzieren, die Widerstandsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken und eben ein positives Lernumfeld zu schaffen, das allen nützt.
Mein Fazit ist nach wie vor, dass gezielte, lösungsorientierte und eben nicht strafende Interventionen wie der No-Blame-Approach unverzichtbar sind, um akutes Mobbing effektiv und hoffentlich auch nachhaltig zu beenden, wenn es trotz aller Prävention auftritt. Sie bieten konkrete, oft schnell wirksame Hilfe im Ernstfall und nehmen die komplexen sozialen Dynamiken solcher Situationen ernst.
Es ist und bleibt eine vielschichtige Aufgabe für Schulen. Wahrscheinlich braucht es tatsächlich eine kluge Kombination aus beidem. Eine starke präventive Basis, die möglichst alle erreicht, und gleichzeitig wirksame, spezifische Werkzeuge für den Fall der Fälle.
Absolut. Und die Materialien, die uns da vorliegen, die bieten ja noch viel mehr Stoff zum Nachdenken über spezifische Herausforderungen wie Cybermobbing, über Qualitätsmerkmale guter Programme oder wie man so etwas in einer Schule konkret einführt und auch am Laufen hält. Also da gibt es sicher noch viele Aspekte zu vertiefen.
Damit sind wir dann am Ende unseres heutigen Gesprächs.
Wir hoffen, diese unterschiedlichen Blickwinkel waren anregend und geben vielleicht Impulse für die eigene Auseinandersetzung mit diesem doch sehr wichtigen Thema.